müssen auch mal bereit sein, mit unseren Entscheidungen als Gesellschaft dahin zu gehen, wo es wehtut. Der Deutsche Bundestag hat sich eigentlich einfach gedrückt.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Live and let die. Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind gestorben und den Zeitpunkt haben sie selbst bestimmt, nämlich den 17. November 2025. Es ist ein trauriger Anlass, aber ein wichtiger Anlass, um sich mal wieder an ein Thema zu erinnern. Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 ausgeführt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Die Wahrnehmung dieses Rechts ist als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Und das in 217 StGB normierte Verbot verstößt gegen das Grundgesetz und ist damit nichtig, weil es die Möglichkeit einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Der Gesetzgeber könnte also regulieren, hat es aber nicht getan. Deswegen finde ich, es ist Zeit, sich dieses Thema mal genauer anzuschauen. Und natürlich kommt dafür nur einer in Betracht, Professor Dr. Christoph Knauer, Vorsitzender des BRAC-Ausschusses StPO. Lieber Christoph, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, du bist durchgetaktet, aber mit mir über dieses wichtige Thema heute sprichst. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung.
Also, Christoph, ich habe eben schon ein bisschen aus dem Urteil zitiert, das Bundesverfassungsgericht von 2020, mit dem 217 StGB gekippt wurde. Das ist jetzt nur 5 Jahre her. Ich weiß dunkel noch, dass es 2023 zwei konkurrierende Gesetzentwürfe gab, von denen hat dann keiner eine Mehrheit bekommen. Seither nichts passiert. Ich habe so ein bisschen munkeln hören, so aus der SPD-Ecke, dass wohl nochmal ein Anlauf unternommen werden soll. Aber vielleicht steigen wir mal beim Status quo ein. Magst du für alle, die gerade nicht so tief in dem Thema drin sind, mal die aktuelle Gesetzes- und Rechtslage umreißen?
Also man könnte jetzt etwas provokativ sagen, die aktuelle Gesetzes- und Rechtslage ist diejenige, die es 140 Jahre lang vor der Entscheidung des Gesetzgebers plötzlich den 217 einzuführen schon gab, nämlich dass die Beihilfe zur Selbsttötung straflos ist. Und da stehen wir jetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat natürlich massive, deutliche Anker dadurch gesetzt, dass noch mehr getan hat als das, nämlich indem das Bundesverfassungsgericht klargemacht hat, inwiefern ein Spiegelbild dieses Grundrechts, das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ausgefüllt mit der Menschenwürde kombiniert worden ist vom Bundesverfassungsgericht, eine, wie ich finde, sehr spannende Konstellation. Aber man hat es noch klarer gemacht. Man hat nämlich gesagt, und wenn die Strafbarkeit von Helfern mich so begrenzen, dass das Recht quasi ausgehöhlt ist, Helfer, also Ärzte, wer auch immer, dass es ausgehöhlt ist, dann ist diese Strafbarkeit auch erwartungswidrig. Und das war eigentlich das Außergewöhnliche an diesem Fall. Denn eine solche Art spiegelbildliche Äußerung gab es bisher nicht. Und das war das Spannende an der Entscheidung. Da waren wir auch ein bisschen stolz drauf als Beschwerdeführer, dass das Bundesverfassungsgericht das so deutlich gemacht hat, dass das funktioniert. Ja, und wir haben seitdem letztlich schon eine Liberalisierung. Allerdings, und das stört uns, waren wir auch der Auffassung, Hans Kuttlich und ich, die wir diese 4 Schwerkranken da vertreten haben, dass es eine prozedurale Einhegung dessen schon geben muss. Das heißt, dass es ein Verfahren geben muss, das feststellt, was das Bundesverfassungsgericht verlangt, nämlich die Autonomie des Sterbewillens von einer gewissen Dauer soll er sein. All diese Dinge werden jetzt derzeit nur sozusagen, wenn man so will, von den dort tätigen Sterbehilfevereinen wahrgenommen. Die haben auch gewisse Regularien, aber die sind unterschiedlich. Es ist auch nicht staatlich kontrolliert. Das ist aus meiner Sicht die weitaus zweitbeste Lösung. Aber festzuhalten ist, es ist nicht strafbar, es darf auch nicht strafbar sein. Und, kleine Klammer, insofern wundere ich mich ein bisschen, dass solche Stimmen, dass man das wieder bestrafen soll, auch angesichts der Entscheidung der Kessler-Zwillinge, die man schlicht zu respektieren hat, wieder aufgekommen ist in diversen Diskussionen, Talkshows und so weiter. Das hat mich überrascht und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir beide mal drüber sprechen.
Ja, wobei ich würde jetzt darauf tippen, dass das ja eher so ein paar einzelne laute Stimmen sind, also Einzelstimmen. Weil wenn du zumindest im Bereich derer, die sich damit auskennen, die sich damit beschäftigen, dich umhörst. Es haben ja so viele Juristinnen und Juristen, ich frage ja manchmal so, so im Podcast, in den regulären Episoden nach Lieblingsdingen. Und manchmal frage ich auch nach einem Lieblingsurteil. Und da wird gelegentlich dieses Urteil genannt, weil es so wichtig ist und so einschneidet. Unter anderem übrigens Pia Lorenz. Liebe Grüße an Pia. Die hat auch dieses Urteil als absolutes Lieblingsurteil genannt. Und sie hat auch erzählt, sie saß damals im Saal und war ganz gerührt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also von daher wollen wir hoffen, dass es nur Einzelstimmen sind. Das ist natürlich auch ein Anlass, jetzt einfach da wieder einzusteigen. Aber ich glaube, an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommst du ja nicht mehr vorbei. Jetzt haben wir schon so ein bisschen erahnt, warum du nah dran bist. Es ist ja irgendwie so ein Stück weit ja dein Baby, dein Erfolg. Aber warum liegt es dir darüber hinaus? Und ich weiß, das ist der Fall. Warum liegt es dir darüber hinaus so am Herzen, dieses Thema?
Naja, also das hängt sicher auch mit meiner eigenen Familiengeschichte zusammen. Mein Vater war ein Intensivmediziner, der eine Intensivstation geleitet hat. Und für den war eigentlich immer klar, dass zur ärztlichen Zuwendung auch gehört, einen Menschen, der in seinem Fall natürlich aufgrund des erheblichen medizinischen Leids nicht mehr leben will und der diese Entscheidung autonom trifft, dass man den auch unterstützt. Das hat mein Vater als einen Inhalt ärztlichen Ethos empfunden und hat mich auch so geprägt. In Klammern, die Ärztekammern haben es ja ewig anders gesehen und sind auch heute noch nicht ganz klar in ihrer Haltung, muss man sagen. Und insofern bin ich immer noch nicht ganz bei dir, dass es Einzelstimmen sind. Es kommt immer noch aus der Ärzteschaft, es kommt aus dem kirchlichen Umfeld immer wieder ganz deutlich andere Schreie. Aber das ist die eine Seite, warum mich das bewegt hat. Es kam dann dieses Thema als Mandat auf mich zu. Das ist jetzt, ich bin ja Wirtschafts- und Steuerstrafrechtler eigentlich, wenn man mein Geschäft macht, ist das jetzt kein Mandat, das man aus ökonomischen Gründen macht. Das macht man, weil man sich entscheidet, dass man das gerne vertreten will. Und ich muss auch sagen, mich hat diese Entscheidung, insofern, ich habe es dir vor der Sendung erzählt, ist mein Bildschirmschoner der Moment der Urteilsverkündung immer noch, weil das für mich die wichtigste Entscheidung meines beruflichen Lebens war. Und diese Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht war auch, wie ich finde, das sorgfältigste, grundlegendste und die beste Diskussion, die ich vor Gericht je geführt habe. Und vielleicht kann ich da noch eine Anekdote erzählen. Und einer unserer Mandanten, es war ja nur noch einer, dann nach den Jahren in der Lage, da überhaupt hinzugehen, der hat am Ende dieser zwei Tage gesagt, was auch immer das Bundesverfassungsgericht jetzt entscheidet, sie sind mir gerecht geworden. Und wenn das Recht leisten kann, dann kriegt man allein als Jurist schon eine Gänsehaut, weil wir wissen alle, dass das ganz oft nicht gelingt. Dass der Vorsitzende ihn persönlich gebeten hat, da ans Pult zu treten beim Bundesverfassungsgericht und seine Motivation zu erklären, war tief beeindruckend. Auch da habe ich einen Moment der Stille in diesem Gericht erlebt, wie er wahrscheinlich selten ist. Also es hat mich alles sehr beeindruckt. Hinzu kommt, dass ich einen sehr wichtigen Freund der Familie, ich darf das erzählen, Jack Terry, Holocaust-Überlebender, der schlimmerweise auf einer Besuchsreise, die er jedes Jahr gemacht hat, um die Befreiung des KZ Flossenbürg zu begehen, schwer erkrankt ist und dann hier in Deutschland entschieden hat, was natürlich für einen Holocaust-Überlebenden nochmal eine ganz andere Entscheidung ist, aus dem Leben scheiden zu wollen. Und da habe ich bei der Begleitung geholfen, sagen wir es mal so, ich habe ihn nicht begleitet, aber das mit meiner Erfahrung ein bisschen unterstützt. Das heißt, ich habe viele persönliche Bezugspunkte zu dem Thema. Das Thema Tod beschäftigt uns, je älter wir werden, sowieso immer mehr. Insofern ist das für mich tatsächlich ein Herzensanliegen und geht mir jedes Mal der Puls hoch, wenn ich bemerke, dass es auch wieder Tendenzen gibt, die sagen, das müssen wir unter Strafe stellen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es waren ja erstmal drei Entwürfe, dann zwei. Und zunächst der von Jens Spahn eingebrachte oder wiedergemachte Regierungsentwurf und dann die zwei aus dem Bundestag davon. Haben zwei immerhin wieder die Meinung gehabt, man muss einen Straftatbestand des 217 StGB schaffen und nur Ausnahmeregelungen. Das halte ich vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich für empörend, denn die haben klargestellt, dass es keine Strafnormen mehr geben kann.
Absolut. Ich finde das Urteil wirklich fantastisch. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Und es wurde sehr gewissenhaft, finde ich, wirklich in jeder Hinsicht alles abgearbeitet. Das ist wirklich ein Vorzeigeurteil, wie ich finde. Und selbst die Presseerklärung, die begleitend, die verlinke ich auch nochmal dazu, herausgegeben wurde, die fand ich auch schon über die Maßen ausführlich und gut begründet. Also ich finde auch, da kann es keine zwei Meinungen mehr geben. Karlsruhe hat gesprochen. Vielleicht mal für alle, die sich aus persönlichen Gründen jetzt damit befassen müssen in Zukunft. Das ist ja ein Thema, das uns ja früher oder später alle betreffen kann im ganz persönlichen Umfeld. Wo zieht man eigentlich, das finde ich sehr schwer abzugrenzen, die Grenze zwischen aktiver Sterbehilfe und assistiertem Suizid? Ich habe mich ein bisschen durchgelesen bei den einzelnen Vereinen, wie das so gemacht wird. So das häufigste Szenario, das ich gefunden habe, du kriegst einen Zugang gelegt von einem Arzt, also da geht ganz viel voraus, Beratung, Mitgliedschaft, also ist alles an gewisse Dauern, auch wenn unterschiedlich geregelt. Aber dann wird ja in den meisten Fällen, so es möglich ist, derjenige sich selbst etwas initiieren in den gelegten Zugang. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wo ist denn da die Grenze? Weil ich frage mich, was ist, wenn du das nicht mehr kannst?
Also diese Frage ist in der Tat die, die uns seit der Entscheidung beschäftigt und für die es noch keine Antwort gibt und die auch damals in den Entwürfen nicht angepackt worden ist. Also könnte jetzt sagen, hast du 2 Stunden Zeit, dann würde ich dir alles erzählen zum Thema aktive und passive Sterbehilfe und was es da in der deutschen Rechtsprechung dazu seit vielen, vielen Jahren gibt. Man kann es aber einfach machen. Es bleibt dabei, dass das Führen der Tötung von fremder Hand strafbar bleibt, auch wenn es etwa sogenannte passive Sterbehilfe ist, also ein Sterbeprozess nur beschleunigt wird, etwa durch verstärkte Morphingabe oder irgendetwas, dann spricht man eben immer noch davon, das ist jetzt gegebenenfalls auch nicht mehr strafbar, aber man spricht dann davon, dass es von fremder Hand passiert. Der letzte Schritt, wenn es von eigener Hand gemacht wird, so wie es hier die Vereine auch machen und wie es jetzt rechtlich ist, dann ist es eine Beihilfe zur Selbsttötung und dann ist es nicht strafbar. Es muss also trotzdem eine Selbsttötung bleiben. Und du hast recht, die Frage ist natürlich, ob diese verfassungsrechtliche Wertung, die das Bundesverfassungsgericht hier vorgenommen hat, für solche Menschen, die das nicht mal das mehr selbst können, nicht eigentlich übertragbar sein müsste. Da gibt es Diskussionen, dass man den 216 StGB, der ja die Sterbehilfe regelt, insofern ist der ganze Begriff Sterbehilfe ja hier falsch, weil wir reden immer über die Suizidassistenz. Aber es gibt Diskussionen, ob wir auch da restriktive Auslegungen zulassen müssen, um sagen zu können, gerade die Menschen, die es selber nicht mehr können, wären sonst in ihrem Recht zu sterben beeinträchtigt. Den Mut würde ich nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, anders als viele anderen, offen gesagt nicht haben, weil das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu schlicht nicht geäußert. Also jetzt zu sagen, damit sind auch manche Konstellationen dessen zulässig, was man juristisch als Sterbehilfe bezeichnet, das wäre mir zu gefährlich. Also da würde ich sagen, das ist schlicht offen. Ja, und das Risiko einer Strafbarkeit besteht immer noch, wenn eben der letzte Schritt, die Tatherrschaft, wie wir strafrechtlich sagen, in der Hand des Arztes oder des Unterstützenden liegt und nicht in der Hand des Sterbens. Also ganz einfach, Selbsttötung versus Fremdtötung ist immer noch das Abgrenzungskriterium, aber dafür gibt es natürlich eine unglaublich große Kasuistik und unbegrenzt viel Literatur, die man dazu lesen kann.
Ja, es ist ein weites, weites Feld. Ich glaube schon, dass gerade für Ärztinnen und Ärzte da immer noch echt rechtliche Unsicherheiten bestehen, weil es eben nicht immer der Fall ist, so der Arzt macht oder du machst, sondern ich kenne jemanden inzwischen verstorben, hatte Parkinson. Und um es mal deutlich zu sagen, Christoph, am Arsch, da kommst du mit deinem gelegten Zugang und der Spritze in der Hand nicht weiter. So, ist das Führen der Hand, das Stützen der Hand, wo ziehst du die Grenze? Also auch aus diesem Grund, glaube ich, ist es dringend notwendig, dass man da ein paar Kriterien aufstellt. Ich persönlich wäre dafür, das sehr stark zu lockern. Ist mir klar, dass ganz viele da jetzt wieder aufschreien, ja, das Leben. Und ich denke immer, weißt du, du musst auch niemanden zum Leben zwingen. Und ganz spannend fand ich übrigens, an dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass es ja in einer Hinsicht sehr weit gefasst formuliert war, nämlich darauf, dass die Zulässigkeit nicht auf rein materielle Kriterien gestützt werden darf. Das fand ich extrem bemerkenswert Und in der Presseerklärung findet sich sogar, ich glaube im Urteil auch, nochmal die Ausführung auf das, zum Beispiel auf das Bestehen einer unheilbaren Krankheit. Und das macht auch diesen Kessler-Fall letztlich so interessant. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt durch alle Meldungen. Ich habe mehrfach gelesen, dass eine Schwester sehr krank war, wohl Schlaganfälle gehabt, was weiß ich, die andere nicht.
So ist es, ja. Also darauf darf es aber verfassungsrechtlich nicht ankommen. Natürlich spielt Krankheit eine Rolle, aber nur da, wo wir über psychische Erkrankungen reden, weil wir dort ganz schwierige Diskussionen über die Autonomie einer solchen Entscheidung haben. Das ist, glaube ich, das Schwerste überhaupt an diesem Urteil. Denn selbstverständlich sagt das Bundesverfassungsgericht auch, und das darf man nicht vergessen, der Staat hat natürlich auch eine generalisierte Pflicht zum Schutz von Leben. Und es muss natürlich sichergestellt werden, dass es keinen Missbrauch gibt. In dubio pro vita, wie der Lateiner sagt, im Zweifel für das Leben gilt insofern immer noch, als man eben sagen muss, wenn das nicht sicher ist mit dieser Autonomie, ja, dann gibt es ein Problem. Und deswegen haben wir schon in der mündlichen Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht etwas vorgeschlagen, was dann letztlich seinen Niederschlag im Entwurf Helling-Plaa gefunden hat, nämlich, dass es eine Verfahrensform geben muss, wie wir sie ja ein bisschen parallelisiert hätten bei der Schwangerschaftsberatung, nämlich, dass Menschen sich beraten lassen müssen und dass im Rahmen dieser Beratung auch die Autonomie und gewisse Langfristigkeit eines solchen Sterbewunsches dann festgestellt wird. Wie gesagt, das machen die Vereine jetzt teilweise freiwillig, und kritisiert wird, dass sie es auch gegen viel Geld machen, weil sie sich davon finanzieren. Ein Beratungskonzept, das eher einer staatlichen Kontrolle unterläge, hätten wir befürwortet. Ja, aber da ist ja dann nichts draus geworden. Ich war ja, wie du weißt, auch Sachverständiger da im Rechtsausschuss zu diesen Themen. Und ich war sehr enttäuscht, dass der Entwurf Helling-Plaa und weitere, Herr Lauterbach war auch dabei, dann am Ende nicht Gesetz geworden ist. Ja, und dass es gar keinen Entwurf, eine Mehrheit gefunden hat. Der andere Entwurf hat mich nicht überzeugt. Hättest du jetzt hier einen Vertreter dieser Sterbehilfevereine sitzen, dann würde der dir sagen, da waren wir ganz zufrieden, dass gar kein Entwurf was geworden ist, weil dann können wir als Vereine einfach so weitermachen. Das haben wir, wiewohl unsere Mandanten alle in solchen Sterbehilfe oder in einem Sterbehilfeverein Mitglieder waren, schon auch anders gesehen, dass es einen gewissen Rahmen geben muss, den so ein Verein dann ausfüllen kann. Der kann das machen. Ja, so wie ja Schwangerschaftsberatung auch Vereine machen können. Aber es muss halt ein Verfahren geben. Und das fehlt uns jetzt. Und das halte ich für hochproblematisch, auch für die Sicherheit der Ärzte, wie du sagst. Aber natürlich auch für die Frage, die dann in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch Dinge zum Drehen bringen kann. Weil es sieht halt jetzt immer noch so aus, als wäre das alles irgendwie ein bisschen im Dunkeln. Und wenn es da ein Verfahren gäbe, das gesetzlich geregelt ist, dann wird das ein Stück weit mehr zum Hellfeld. Ja. Und deswegen hätten wir das sehr befürwortet. Ist nicht so weit gekommen, wie du sagst. Herr Lauterbach äußert sich die letzten Tage immer wieder so, dass er unbedingt dafür ist, es zu regeln. Antworte ich auch.
Ja, weißt du, welcher Punkt mir da immer ein bisschen unter den Tisch fällt? Du hast es eben schon angesprochen, dass die Vereine sich natürlich finanzieren müssen. Aber trotzdem musst du mehrere tausend Euro investieren. Also es variiert ja ein bisschen von Verein zu Verein. Ehrlich gesagt, ich finde, man kann den Vereinen selbst gar keinen Vorwurf machen. Der Bedarf ist da. Und die Alternative, die du hast, ich sag's mal ganz ketzerisch, willst du dich jetzt vor den Zug werfen? So, und das Problem ist, dass es ja letztlich im Leben wie im Sterben, Christoph, so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt. Weil sich das eben nicht jeder leisten kann, Mitglied in so einem Verein zu werden. Die meisten haben ja als Voraussetzung, dass du mehrere Monate Mitglied gewesen sein musst, eben um das auch so ein bisschen auszuschließen, dass das so eine Affekt, also Entschlusshandlung ist. Mehrere Monate Mitglied gewesen sein, dann musst du eine Pauschale für die Unterstützung zahlen. Das kann sich nicht jeder leisten. Und deswegen finde ich, wäre der Gesetzgeber massiv in der Pflicht, da die Eckpunkte zu regeln und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass Menschen Zugang haben, die sich es eben nicht leisten können. Also es können ja ruhig Vereine machen, aber ich finde, der Staat hat da auch eine Verantwortung.
Also das teile ich. Ich glaube, wir müssen genau dieses Negativbild, das da entsteht, ja, das ist also, da gäbe es ökonomische Interessen, kann ich sagen, die gibt es nicht, weil niemand aus diesen Vereinen heraus dann wiederum von dem Geld was hat, sondern die finanzieren.
Kostet ja auch Geld.
Die finanzieren sich davon, ja. Diese Begleitung, die jetzt im Fall Kessler, wenn man es richtig liest, durch eine Juristin und ein Arzt, eine Ärztin, wie auch immer es war, geleistet worden ist. Das kostet alles Geld, ja. Und natürlich ist es für mich völlig klar, nach der derzeitigen Rechtslage, nach der du ja am Anfang gefragt hast, ist es natürlich besser, das wird jetzt innerhalb eines Vereines durchgeführt, als außerhalb. Selbstverständlich kannst du dir auch außerhalb helfen lassen, aber da ist natürlich noch weniger Rahmen. Und die Alternative Brutalsuizid war ja der Grund, warum wir alle vom Bundesverfassungsgericht so argumentiert haben, weil man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was eigentlich diejenigen, die immer noch sagen, diese Assistenz soll strafbar sein, was die mit dem Lebensschutz machen. Die sagen nämlich, wir überlassen letztlich diejenigen, die es dann trotzdem tun, diesen Brutalsuizid, der gesellschaftlich und ökonomisch eine viel größere Belastung ist. Man denke nur an die ganzen traumatisierten Zugführer in der Bundesbahn. Ja, und diesen Brutalsuizid als die bessere Alternative anzusehen, das haben wir immer für falsch gehalten. Deswegen war es so wichtig, dass dieser begleitete Suizid der richtige Weg ist, aus unserer Sicht. Natürlich muss man einen Menschen, der etwa aus einer Drucksituation heraus, das muss noch nicht mal psychopathologisch sein, aber zunächst mal davon abhalten, um eine Langfristigkeit und Autonomie auch festzustellen. Aber wie soll man das machen? Das überlässt man immer noch eigentlich der Entscheidung Einzelner, entweder Vereine oder den Angehörigen, anstatt dass man dafür ein Regelwerk schafft. Ja, und eines meiner ganz neuen Lieblingsthemen, noch völlig unklar, obwohl das Bundesverfassungsgericht auch da schon Kammerentscheidungen getroffen hat, ist die Frage, wie ist es eigentlich im Strafvollzug? Das ist, glaube ich, im Moment das komplexeste Thema, das wir so haben. Ja, ein Autonom. Bisher ist im Strafvollzug letztlich die Suizidhinderung, wenn man so will, ein Vollzugsdogma. Und das geht nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gar nicht mehr, weil auch da müsste man einen langfristigen, ich nenne ihn Bilanzsuizidwunsch, akzeptieren. Ja, und die Frage ist aber, muss der Strafvollzug dran mitwirken? Da gibt es zig Fragen drum. Das finde ich im Moment eigentlich eines der spannendsten Themen. Die Fachliteratur ist voll davon. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch in ein paar Kammerentscheidungen gesagt, einfach so sagen geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Ja, ich kürze es etwas profan, aber das ist ein total spannendes Thema zum Beispiel, mit dem man sich im Moment beschäftigen muss. Umso mehr brauchen wir Regeln, Regeln, Regeln und müssen auch mal bereit sein, mit unseren Entscheidungen als Gesellschaft dahin zu gehen, wo es wehtut. Der Deutsche Bundestag hat sich eigentlich einfach gedrückt. Ja, und das finde ich ärgerlich. Man muss halt dann als Gesellschaft solche Fragen diskutieren und eine Entscheidung treffen. Ja, die Basis ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, da kann man nicht zurück. Und dann muss man Rahmen festlegen. Und da bin ich sehr frustriert, dass das bisher nicht gelungen ist.
Finde ich auch, weil ganz ehrlich, in 5 Jahren hätte man da was auf den Weg bringen können. Das ist durchaus machbar. Ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt so ein bisschen Gerüchte, dass jetzt in dieser Wahlperiode, also es wurde in der SPD gemunkelt. Glaubst du dran, dass da was kommt? Hast du irgendwas?
Also ich habe die Presseäußerungen von Herrn Lauterbach vernommen. Andererseits, im Koalitionsvertrag steht kein Wort davon. Ja, insofern müsste das wieder als eine Initiative aus dem Deutschen Bundestag herauskommen. Es ist ja dort auch der Fraktionszwang beim letzten Mal aufgehoben worden. Trotzdem hat keins eine Mehrheit gefunden, die ausgereicht hätte, damit man ein Gesetz endlich hat. Ja. Und ich bin auch der Meinung gewesen, habe das auch im Rechtsausschuss gesagt, dass der andere Entwurf verfassungswidrig gewesen wäre und dann wieder am Bundesverfassungsgericht gescheitert wäre. Und insofern muss man natürlich auch appellieren, bitte macht es so, dass ihr diesen Individuen nicht zumutet, da wieder hingehen zu müssen. Man muss sich ja mal vorstellen, was das für so jemand bedeutet. Die Zeit, die er da verliert, ja, was ist das für eine quälende Zeit für einen Schwerkranken? Und interessant ist ja, dass die mehrheitlich sogar sagen, die Tatsache, dass es das gibt, diese Möglichkeit, hat mir auch die innere Freiheit gegeben, weiter durchzuhalten. Ja, das hat etwa unser Mandant vom Bundesverfassungsgericht so gesagt. Das gibt mir dann die Freiheit, nach meinem Gefühl, wenn ich das darf, kann ich es jederzeit wählen. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit, auch weiterleben zu wollen, weil ich weiß, wenn es gar nicht mehr erträglich ist, darf ich gehen.
Das ist ein mega interessanter Aspekt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also man kann sich da natürlich super schwer reinversetzen, aber irgendwie klingt es in sich schlüssig, dass du, wenn du weißt, so, ich bin da schon Mitglied, ich habe das alles hinter mir, ich dürfte. Und wenn es ganz, ganz unerträglich wird, könnte ich wahrscheinlich relativ schnell, auch nicht innerhalb einer Stunde, aber innerhalb eines absehbaren Zeitrahmens meine Entscheidung umsetzen. Das finde ich ganz interessant. Ich werde überhaupt auf vielem, was wir heute besprochen haben, noch ein bisschen rumkauen, weil das auch ein Thema ist, das mir persönlich super wichtig ist. Und eigentlich ist es doch nicht so schwer, Christoph. Ich meine, du warst ja immer und immer wieder. Du bist ja sowieso häufig im Rechtsausschuss. Du hast ja alles schon dazu gesagt oder hast vieles schon dazu gesagt. So, liebe Abgeordneten in Berlin, es ist ja alles verschriftet. Das kann man sich alles nochmal durchlesen. Vielleicht machen wir das jetzt einfach mal. Ich fände das sehr wichtig und ich fände das sehr menschlich, damit nicht mehr Menschen, und die Zahlen sind gestiegen, in diesen brutalen Suizid getrieben werden. So, und Christoph, um das nochmal anzuschubsen, lass uns doch einfach mal ein paar Kriterien sammeln, die sinnvoll wären, die der Gesetzgeber aufstellen sollte. Wahrscheinlich hättest du ja halbwegs fertig ein Konstrukt parat.
Naja, also ich glaube, dass ein solches Regelungskonzept eben einen Beratungsbestandteil haben muss, weil natürlich muss man auch berücksichtigen, dass, wie vorher gesagt, der Gesetzgeber die Pflicht hat, auch das Leben zu schützen. Das heißt, so ein Beratungskonzept muss Alternativen anbieten, muss sagen, haben Sie über Folgendes nachgedacht? Wir haben hier noch diese Möglichkeit bei Schwerkranken, zum Beispiel Palliativbehandlungen, Schmerzbehandlungen. Kein Mensch soll mehr Schmerzen leiden müssen, wobei meine Warteerfahrung gerade ist, dass sich die Medizin da immer noch schwer tut, den Leuten da wirklich von vornherein zu helfen. Aber das ist mal das eine Signal, das so eine Beratung setzen muss. Und das andere ist, wie stellen wir fest, ob jemand einen autonomen, freien Willen hat? Und da meine ich schon, dass es auch dafür einen unabhängigen ärztlichen Blick braucht. Und insofern muss man dieses Beratungskonzept halt kombinieren. So war das ja damals auch der Vorschlag, dass da dann mindestens ein Arzt mitentscheidet, der nicht, möglichst nicht derjenige oder diejenige ist, die dann diese Begleitung machen und sagt, ich erkenne, dass hier ein autonomer Wille da ist. Die Autonomie ist überhaupt der Knackpunkt. Da haben wir an einer Tagung teilgenommen, der Hans Kuttli und ich, das ist auch veröffentlicht worden. Da waren ganz viele Psychiater, die wollten so das Rad wieder zurückdrehen, weil sie gesagt haben, autonomen Sterbewunsch gibt's ja gar nicht. Ja, also auch das ist völlig klar, dass die, also sozusagen jeder Suizidale ist nicht autonom, weil das ist immer nur in der psychischen Ausnahmelage. Das ist zwar richtig, dass das häufig so ist, aber das ist eben nicht, gerade bei den Fällen, nicht immer so. Und das muss man feststellen. Und da war ich sehr beeindruckt, da gab's den, da gibt's den guten, glänzenden, erfahrenen Psychiater Nedopil, der da ganz cool als forensischer Psychiater gesagt hat, okay, wir haben schon immer Kriterien, wann jemand schuldunfähig ist und wann nicht. Deswegen entwickeln wir jetzt klare Kriterien, was Autonomie ist und was nicht. Und letztlich ist Autonomie dadurch gekennzeichnet, dass man für die Alternativen zugänglich ist, dass man Alternativen sachlich gegeneinander abwägen kann und dass man halt innerhalb dieser Entscheidung dann trotzdem von einer gewissen Dauer sich für die eine Alternative entscheidet. Und dann hat man eine klare Autonomie. Und das sind Pfeiler, die müssen da sein. Da muss es Hilfsprogramme geben. Klar, sind wir wieder da, das kostet wieder was. Insofern ist es auch richtig, wenn diese Vereine weitermachen. Aber sie unterliegen dann einheitlichen Regularien. Und wenn du dir die anschaust, das hast du ja schon gesagt, die haben ganz ähnliche Regeln. Die Regel lautet, es muss ein Arzt dabei sein. Es muss
Anwalt auch.
Es muss ein, nicht bei allen, aber bei einigen ist der Anwalt dabei. Ja. Der autonome Sterbewunsch muss zigfach dokumentiert werden. Übrigens, so schreiben sie es ja bezogen auf die Kessler-Zwillinge auch, wir wissen nicht, ob es so war, auch der letzte Schritt muss nochmal dokumentiert sein in einer Klarheit. Auch jetzt gilt der Sterbewunsch weiter. Auch jetzt ist er autonom. Und ja, ein Rechtsproblem, das sich ja auch noch stellt, ich will dann auch nicht wiederbelebt werden, weil sonst habe ich das Problem, dass der Arzt sich ins Risiko bringt, dass er am Ende wegen Unterlassens doch noch strafbar ist, weil er dann nicht noch schnell die Wiederbelebung einleitet. Also all diese Fragen muss man dann letztlich reglementieren. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass das jetzt mal passiert. Das sehe ich wie du. Die Abgeordneten sagen natürlich auch nicht völlig zu Unrecht. Das sind mit die grundlegendsten Gewissensfragen, die man sich so zu stellen hat als Abgeordneter beim Thema Leben und Tod. Aber ich komme da eigentlich von einer ganz anderen Seite. Ich halte es für respektlos dem Bundesverfassungsgericht gegenüber, dass man nicht die Bereitschaft zeigt, diese Kriterien umzusetzen, womit wir bei einem ganz anderen großen Thema sind, mit dem du dich ja auch beschäftigst und ich auch, der Respekt vor den Institutionen. Und der fehlt mir hier ein bisschen. Ja.
Ich fand auch, das war eigentlich eine ziemlich klare Aufgabe an den Gesetzgeber. Und ja, es ist völlig klar, das sind die großen Themen, die größten, die wir wahrscheinlich haben. Aber es kann ja keine Lösung sein, zu sagen, ne, das Thema ist mir zu groß, ich lasse es einfach auf ewig liegen.
Ja.
Also das finde ich ein bisschen schwierig. Und das scheint aber ja generell so ein bisschen in den letzten Jahren das Problem in der Politik zu sein. Alles, was ein bisschen schwierig ist, lassen wir erstmal liegen.
Ach, mein Lieber.
Nur bei dem Thema finde ich es absolut unvertretbar, weil ich glaube, man nicht nachvollziehen kann, welches Leid bei den Betroffenen zum Teil einfach vorhanden ist. Und einfach die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, kann ich das weiter, will ich das weiter oder eben nicht, fände ich sehr wichtig. Und ich habe so das Gefühl, Christoph, du hast mich da auf einen ganz neuen Track gebracht mit den Inhaftierten. Da habe ich auch überhaupt noch nicht, gebe ich ehrlich zu, noch keine Sekunde drüber nachgedacht. Vielleicht trommeln wir jetzt einfach regelmäßig mal zum Thema Suizidassistenz und unterhalten uns dann auch mal über die Situation von Inhaftierten. Hast du völlig recht. Da bist du abgeschnitten.
So ist es. Und dann, wenn man jetzt argumentieren würde, da kriegst du keine Hilfe und die JVA kann auch nicht gezwungen werden, dir zu helfen, dann hättest du letztlich diese Wahl auch nicht. Ja, und die Frage muss man irgendwie überwinden. Natürlich auch die Gewissensentscheidung des Einzelnen ist dabei natürlich auch eine Frage. Also das hat jetzt, und das hat das Bundesverfassungsgericht verneint, ein einzelner Vollzugsbeamter das Recht zu sagen, nö, das mache ich nicht, weil das gegen mein Gewissen verstößt. Während man ja dem Arzt draußen das schon zuerkennt, der muss es ja nicht machen. Großer Irrtum in der Ärzteschaft, die denken, ja, wenn man das jetzt regelt, dann müssen wir Suizidassistenz betreiben. Die Antwort.
Aber das hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt. Gar nicht.
So ist.
Sondern hat sogar, lautet nicht noch der Schlusssatz, ich habe es nicht genau im Kopf, zumindest in der Presseerklärung, dass genau das davon unberührt bleibt? War da nicht irgendwie so ein Satz mit drin?
Ja. Jetzt werde ich klar, ist klar. Natürlich ist und bleibt es eine Gewissensentscheidung des einzelnen Arztes, ob er dann diese Unterstützung leistet oder nicht. Ja.
Aber das hast du ja bei den Abtreibungsthemen ja auch.
So ist es. Also insofern ist das ein Irrtum schlicht. Wir waren sehr enttäuscht als Vertreter in diesem Verfahren, dass die Ärztekammern noch auch danach eine große Weile gebraucht haben, bis es mal aus den Berufsordnungen rausgestrichen hatten. Das Verbot der Suizidhilfe, das haben sie inzwischen, das ist draußen. Nichtsdestotrotz haben manche Ärzte einfach Sorge, diese Unterstützung zu leisten, weil sie denken, sie begeben sich da ins Risiko. Aber darüber haben wir ja vorher schon gesprochen.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir schauen mit Argusaugen nach Berlin, auf Berlin. Vielleicht kommt ja was aus der SPD.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Und wie wird man dann sehen? Ich hoffe, es kommt was. Und wenn was kommt, Christoph, dann sehen wir uns hier in diesem Studio.
Freue ich mich.
Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Einblicke in das Thema. Ich glaube, jetzt verstehen wir es alle ein bisschen besser. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Steffi.